weiß, Alltagszeiten, alleine Stimme zu gehen. Bei Nitro und Glycerin sind deine Gedanken unsere Medizin.
Herzlich willkommen wieder bei Nitroglycerin. Dein Sound ist unser Thema. Wir haben heute den allerbesten, weltbesten, den Talker schlechthin, den geilsten Typen auf der Welt eingeladen, nämlich Basti Red. Basti Red, sag mal ganz kurz Hallo.
Gute und Grüße, ihr beiden.
Es ist geil. Mega, mega cool. Wir sind voll die Fanboys, ja. Und wir starten ja immer erst so ein bisschen von der Vorstellung her mit einem persönlichen Lied, was wir für unsere Gäste geschrieben haben. Und Basti, sein persönliches Lied, bevor es tatsächlich zu seinem Lieblingssong geht, ist dieser Song. Basti, viel Spaß!
Basti Red, der König der Worte, öffnet mit seinem Bam immer die richtige Pforte. Immer on fire, die Eintracht im Herz, ob Niederlage oder Sieg, treu bleiben für ihn kein Scherz. Egal ob Sporttalk oder Politik, Basti Red, du gibst uns den Kick. Basti Red, du gibst uns den Kick. Basti Red, du gibst uns den Kick. Basti Red, du gibst uns den Kick.
Basti Red, du gibst uns den Kick. Basti Red, du gibst uns den Kick. Wie findest du es?
Vielen Dank, sehr cool, sehr cool. Habt ihr das selber gemacht oder ist das ein KI-Song?
Das haben wir tatsächlich selber gemacht, aber ich bin mal so frei und sag tatsächlich mit KI, ja?
Ja, ja.
Aber tatsächlich selber gemacht.
Ja? Vielen Dank.
Selber aus unserer Box. Ich schicke dir dann auch später. Mach kannst du rauf und runter hören, ja?
Zur freien Verwendung.
Vielleicht bringt er uns ja für die Meisterschaft dann irgendwann Glück. Ja? Aber jetzt zu deinem Song. Spielen wir doch mal deinen Song, oder? Wir dürfen leider nicht über 15 Sekunden spielen.
Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich wollte eigentlich dann unterbrechen, so weit es schafft.
Die crazyhafte GEMA, ja. Liebe Dank, GEMA, dass ihr uns da so viel Steine in den Weg legt. Vielen Dank dafür. Biggie, Notorious B.I.G. Juicy.
Ja, Mann, geiler Typ.
Warum geiler Song, dieser Song?
Geiler Song, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich den Song schon sehr, sehr lange und irgendwie ist es einer meiner Lieblingssongs. Irgendwie freut man sich irgendwie für ihn, wenn er diese Zeilen rappt. Wenn er irgendwie sagt, wo er herkommt und früher hat er diesen Fernseher gehabt und jetzt die und seine Eltern, also seine Lehrer haben nicht an ihn geglaubt und bla bla bla. Also so diese Genugtuung, die dieser Song irgendwie darstellt, die finde ich irgendwie geil. Also man freut sich irgendwie für ihn.
Lehrer haben nicht an ihn geglaubt. Du hast ja auch so Thematiken. Willst du darüber erzählen?
Was für Thematiken habe ich?
So mit Lehrer und Ausbildung und so. Ich habe mal bei Plan A, glaube ich, ist auch einer deiner. Also du hast auf jeden Fall bei Plan A irgendwie so einen Auftritt gehabt. Ging es um Ausbildungsthematiken und ich bin ja Personalleiter, ja. Und mich interessiert ja immer, okay, wie kommen die Leute dahin, wo sie jetzt hingekommen sind? Und deswegen sage ich. Wie war so deine Schule? Wie bist du da hingekommen? Wo du da jetzt bist?
Ehrlich gesagt, war das alles ein bisschen Zufall und ein bisschen Glück. Wenn du Plan A ansprichst, das ist quasi so eine Stiftung hier aus Frankfurt, die sich um Jugendliche kümmert, die vielleicht die zweite oder dritte Ausbildung schon abgebrochen haben und dann irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen. Die hatten mich damals gefragt, ob ich ein Video für sie mache, weil ich es ein cooles Projekt fand. Weil ich da auch ein bisschen, wie du schon sagst, relaten konnte. So. Also in der Schule selber habe ich eigentlich keine Probleme gehabt. Ich konnte immer gut rechnen, deswegen bin ich da so durchgeslidet. Aber nach der Schule kamen bei mir die Probleme, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Und dann habe ich ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen da was gemacht und Ausbildung auch abgebrochen und irgendwie Studien bis zum Grundstudium fertig gemacht, obwohl ich genau wusste, ich will in dem Bereich eh nicht arbeiten. Und dann war ich so ein bisschen am Rumstruggeln. Und dann habe ich irgendwann Glück gehabt, dass ich in dem Bereich hier geraten bin, in dem ich drin bin jetzt.
Glück gehabt in Form von gute Menschen, gute Mentoren, gute Typen, die dich dann irgendwo mit reingezogen haben, oder?
Ja, also Glück gehabt in dem Sinne, dass ich einer derjenigen bin, wenn es ums Feiern geht, will ich immer als Letzter nach Hause gehen. Und das war auch an dem Tag so, an dem das so ein bisschen gestartet ist. Da sind alle nach Hause gegangen. Ich bin hier nochmal meine Straße hochgelaufen und in die Bar gegangen, die da am Ende ist. Und habe da zufällig einen Kumpel getroffen. Und der hat mich dann an dem Abend gefragt, ey, du bist Eintracht-Fan? Wir arbeiten für so eine Agentur, Distrikt 10, liebe Grüße, die von Nike den Auftrag hatten, so ein Video zu machen für das neue Trikot von der Eintracht. Das war das erste Nike-Trikot, das die Eintracht hatte damals. Und da wollten die so ein bisschen, ja, jemanden haben, der mal drüber guckt, der so ein bisschen sagt, ey, was geht im Fußball, was nicht und bla bla. Ja, und da hat das alles angefangen. So, er hat mich an dem Abend oder an dem Morgen gefragt und von da ging es alles los.
Bist du dann quasi hier rausgekommen? Bist du daher gekommen?
5:1.
Bist du dann da aus dem Stadion rausgekommen? Aber das war, glaube ich, nachmittags. Da haben wir gegen Kaiserslautern gespielt. Ja, 5:1. Ja?
Ja.
Aber da bist du dann nicht rausgekommen. Also, sondern generell gerne feiern. Aber nicht gleich, wie heißt das? Bei dem Frankfurter Bahnhof da, die Frankfurter Kneipe, wie heißt das?
Moseleck.
Moseleck.
Nee, das war nicht in Moseleck, das war die Bar ohne Namen, die gibt's schon gar nicht mehr.
Okay.
Da habe ich ihn getroffen und wie gesagt, hat er mich das gefragt, dann habe ich 3 Tage da bei dem Drehen mitgearbeitet, dann hat Marvin vom Eintracht-Podcast das irgendwie mitbekommen, das Video, hat gemeint, es wäre sehr cool und dann habe ich im Eintracht-Frankfurt-Podcast über dieses Video erzählt, dann hat der René mich gefragt, der den Podcast hostet, ob ich nächste Woche wiederkommen will und habe ich gesagt, ja gerne, habe ich einmal die Woche mit den Jungs und Mädels über die Eintracht geredet. Da habe ich dann den Axel kennengelernt, weil er als Köln-Fan zu Gast war. Dadurch ist 93 entstanden.
Wow.
Und so weiter und so fort. Also das war wirklich alles nicht geplant. Also ich bin jetzt nicht raus und habe gesagt, ich will podcasten. Sondern ich hatte mit dem Thema Podcast gar nicht so viel zu tun. Ich habe den Eintracht-Podcast ab und zu gehört, aber war jetzt überhaupt nicht so in dem Game. Und das ist dann alles zufällig entstanden. Irgendwann kam der Hessische Rundfunk, wollte Fußball 2000 machen, wo die Jungs mich reingeschmuggelt haben. Dann kam Heike Borufka, die wollte Verurteilt machen. Dann habe ich einen Kumpel bei Tipico gehabt, der wollte einen Wettpodcast haben, bla 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 bla. Und ja, dann kamen immer mehr Sachen dazu. Und ja, es hat an diesem Abend angefangen, wo mein Kumpel gefragt hat, ey, hast du Bock? Und das war morgens um 5 oder so. Und am nächsten Tag konnten wir uns Gott sei Dank beide noch daran erinnern. Wir sind in Kontakt geblieben und dann ging's los. Also es war wirklich Zufall.
Sehr geil. Ich muss kurz was zwischen reinpacken, weil Heike und dich habe ich auch öfter schon gehört und dann vor kurzem wirklich abends so, ich habe so gar keinen Bock gehabt. Ich war noch irgendwie völlig blockiert, um ins Bett zu gehen und zappe durchs Fernsehen und ich schaue echt so gut wie kein Fernsehen mehr und bleib bei euch hängen und höre eine Folge oder schaue eine Folge, die ich halt zuvor schon mal gehört habe, nochmal. Das war dieser krasse Typ, wie hieß denn die? Ah, ich weiß gar nicht, der einfach so überall irgendwo seine Finger, wo es sich nach Jahren noch rausgestellt hat, dass er zig Leute, also brutal und ich, das war einfach so geil, einfach nur zuzuschauen. Und jetzt weiß ich auch, wie das Studio aussieht. Ich habe das nie irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass ihr das natürlich auch im High ausstrahlt. Sehr, sehr geil. Hat Spaß gemacht.
Ja, das sagen viele. Also viele, mein Großvater zum Beispiel, der hat das auch dadurch erst wahrgenommen. So, der hat irgendwie vorher gar nicht gewusst, was ich so mache. Und ja, das darf man nicht unterschätzen. Wenn das im linearen Fernsehen läuft, gibt es trotzdem noch echt viele Leute, die das dadurch erst wahrnehmen.
Glaube ich.
Und dann kommen viele Leute auf mich zu und sagen, ey, darum, wann kann ich hier neue Sendungen gucken? Die kommen nur einmal die Woche. Und dann, wenn du denen dann sagst, Leute, du kannst bei YouTube Folgen schauen.
Also, gibt es eine juicy Mentalität? Wie gehst du mit Rückschlägen um? So wie Biggie? Oder wie gehst du mit Rückschlägen um?
Schlecht, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube, es ist schlecht. Ich glaube, man kann mich sehr leicht aus der Bahn werfen, aber dann sammle ich mich auch wieder und dann geht's weiter. Also würde mich jetzt nicht als sehr stressresistent bezeichnen, aber im Laufe des Lebens lernt man, glaube ich, so eine gewisse Resilienz. Oder man, wenn man das zum dritten, vierten Mal erlebt, hat man vielleicht einen anderen Ansatz, irgendwie Dinge durchzuziehen. Weil, wie gesagt, wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich so ein bisschen rumgestruggelt habe, da würde ich im Nachhinein auch gerne mit mir sprechen und sagen, Digga, beruhig dich mal ein bisschen. So schlimm, wie du das hier gerade empfindest, ist das nicht. Aber das bringt dir halt in dem Moment auch nichts. Also ich weiß es ja, weißt du, also du kannst ja irgendwie zu Leuten gehen und sagen, ey, so schlimm ist es gar nicht. Und du denkst so, Digga, für mich fühlt es sich aber schlimm an. Dass,
weil die Leute gar nicht in deiner Situation sind,
eben, sag ich mal in also dem Moment. Ist, und ich habe das ja auch heute noch so. Ich habe auch heute noch Geschichten, wo ich mir selber mal im Weg stehe und keine Ahnung, also der ganz normale Struggle, den man so hat, das habe ich auch heute noch und ich Ja, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, an gewissen Stellen nicht so viel nachzudenken.
Okay. Und einfach machen.
Einfach
Bock
machen,
drauf
mit
zu
allen Vor- und Nachteilen. Weil wenn man nicht nachdenkt, macht man auch schlechte Sachen und schießt mal übers Ziel hinaus.
Aber wenn man
Und
zu lange nachdenkt, dann wird es vielleicht nichts. Und
das
deswegen.
ist es. Und ich glaube, das ist genau das Geheimnis, dass du so einen Mittelweg findest. Den findet man nicht immer. Manchmal zergrübelt man ja auch irgendwelche Sachen. Und dann bauen sich Probleme so auf und wirken so wie so ein Riesenberg. Und wenn du es dann gemacht hast, denkst du, Alter, war ja richtig einfach. Und gleichzeitig musst du aber auch Demut behalten, dass du gewisse Dinge nicht unterschätzt oder irgendwie nicht mehr wahrnimmst. Also, ich glaube, da ist es ganz wichtig, so die Balance zu halten.
Also für Demut, ja, für Demut kriegst du.
Das war unfassbar. Das war wirklich so ein Wahnsinnsauftritt.
Für Demut kriegst du den Wahnsinnsauftritt. Also dieser Begriff, der ist mir ganz, ganz wichtig im Leben, Demut zu behalten.
Auch nicht einfach. So, ich
Ja.
glaube, dass es auch sehr viele Leute geben würde, die mir das überhaupt nicht zuschreiben würden und die sagen würden, das ist einfach ein arroganter, lauter Typ. Aber ich glaube, das muss man sich halt für sein Privatleben so ein bisschen behalten, dass du immer wieder einen Schritt zurück machst, von oben auf dich drauf guckst und denkst, ey, ich reg mich jetzt zwar auf über das und das, aber eigentlich ist alles ganz geil und sortiere deine Probleme und versuch sie in irgendeiner Art und Weise anzugehen. Und ja, das ist so. Eigentlich, ich meine, jeder kennt es, dieser tägliche Struggle, dass man in irgendeiner Art und Weise bei allen verschiedenen Dingen, privat, beruflich, persönlich, so eine Balance hält, ist auch nicht immer einfach.
Vor allen Dingen authentisch zu bleiben irgendwie, ja, in jeder Ecke und Richtung. Ich sehe es ja bei mir und bei meinem Job als Personalleiter. Ich bin eine lustige Frikadelle, sagt man mir nach, ja. Und ich versuche es tatsächlich auch in diesem Job zu sein. Ja, auch wenn ich nun mal, ich sag mal, wenn du Kündigungsgespräche vor dir hast oder Freisetzungsgespräche oder irgendwelche crazyhaften Kritikgespräche führen musst, da kannst du ja nicht die lustige Frikadelle sein. Aber das ist mir tatsächlich wichtig, den Menschen, ja, ich sag mal, doch meine authentische Seite zu zeigen. Und die lebe ich gerne 99%, wenn
Aber
ich.
das ist gut, weil das ist gut, weil das wird ja bei dir dann für eine Entspannung sorgen, dass du nicht auch noch zusätzlich irgendwie so einen Druck hast, da und da irgendwelche Dinge aufrechtzuerhalten. Das musste ich auch lernen, dass man auch nicht immer authentisch sein sollte, weil man da an gewissen Stellen vielleicht übers Ziel hinausschießt. Also,
Oh, geil! Wer ist das? Aber jetzt sag
das
nicht
ist.
Attila.
Das ist, nee, Mowgli und sein Bruder Ante läuft auch noch hier irgendwo.
Mowgli?
Ja.
Cool.
Ja.
Cool.
Ja, Thema Authentizität musste ich auch lernen. Ich bin manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen, musste Dinge auch viele, viele Dinge reflektieren, die man vielleicht dann öffentlich nicht sagen sollte oder wo man Leute in irgendeiner Art und Weise verletzt hat. Und hatte da auch schon meine Struggles, was das betrifft. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Es ist schon einfacher, wenn man probiert, einigermaßen authentisch zu sein, auch in Umfeldern, wo es vielleicht dann nicht passend ist, wie du es gerade sagst, dass man dann halt einfach so ein bisschen bei sich bleibt. Das ist nicht immer einfach, aber man sollte das auch auf dem Schirm haben.
Biggie sagt, living life without fear. Lebe mein Leben ohne Angst. Gab es in deinem Leben mal so Situationen, wo du richtig Schiss hattest? Und wie bist du mit umgegangen? Und was hast du daraus hier gelernt?
Es gab viele Momente, die weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so im Einzelnen. Also es gibt jetzt keine, an die ich zuerst denken muss, wo ich Angst habe. Meiner Schwester ging es mal eine Zeit lang gesundheitlich nicht gut. Da hatte ich auch so eine konstante Angst, dass mit ihr irgendwas ist, so familiäre Dinge sind, aber eher privat. Ehrlich gesagt hatte ich auch in Sevilla Angst. Ich hatte in Sevilla beim Europapokalfinale richtig Angst, dass die Eintracht dieses Spiel verliert. Und das war eine elementare Angst, die ich da hatte, weil ich wusste, okay, wenn das so ist, dass die Eintracht das Spiel verliert, dann werde ich da lange, 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 lange dran zu knabbern haben. Und ich hatte wirklich Angst davor. Ich hatte Angst davor. Ich habe meine Angst bestätigt gesehen, als sie das Tor gemacht haben. Ich habe ein Elfmeterschießen sehen müssen. Also ich hatte Angst, dass die Eintracht das Europapokalfinale verliert. Das sind, wie gesagt, zwei Ebenen. Eintracht, Europapokalfinale ist jetzt vielleicht nichts Familiäres, aber es ist trotzdem ein Ereignis, wo ich mich in die Angst wieder reinfühlen kann.
Was hast du gedacht?
Wenn das Ding drin ist, geht's ab, liebe Zuschauer. Poirier gegen McGregor. Und bitteschön! Es ist einfach nur Wahnsinn. Guckt euch diese Bilder an.
Was hast du gedacht? Oder was denkst du immer noch? Ist geil, oder? Ich kann es mir noch tausendmal anhören. Ich finde es so geil.
Erinnere mich ehrlich gesagt nicht genau. Also ich weiß, dass ich während dem Spiel wirklich da gekauert habe und bei dem 1-0 gesagt habe, ich will, dass es vorbei ist. Dann hat die Eintracht 1-1 gemacht. Und dann war ich sauer, ehrlich gesagt, weil ich schon in diesem Prozess war, das zu verarbeiten und jetzt wieder Hoffnung und bla. Ich dachte so, ach scheiße, wie soll ich das aushalten? Dann ist dieses Spiel irgendwie vorbeigegangen, dann gab es dieses Elfmeterschießen und beim entscheidenden Elfmeter bin ich zu meinen Jungs, ich habe glaube ich beim einen die, weiß gar nicht genau warum, aber die Beine über seine Schultern gemacht und saß da und wollte gar nicht hingucken. Und dann fiel das Tor, da bin ich irgendwo rumgeflogen und irgendwann komme ich wieder zu mir und dann hatte ich echt viele verschiedene Leute im Arm und habe einfach nur geheult, so 5 Minuten. Es waren so 5 Minuten, wo jeder mal mit jedem irgendwie kurze Momente hatte, aber keiner weiß auch genau, wo er war und wer das alles war. Standst da rum, hast einfach nur geheult, hast dich dann am Ende ein bisschen gefreut und dann war gar nichts mehr. Da war ich einfach, ich war dann, als aus dem Stadion rauskam, war ich fix und fertig.
Leer.
Also du konntest nach dem Spiel am Flughafen, wir sind alle dann direkt wieder nach Hause geflogen, nach dem Spiel am Flughafen konntest du nicht unterscheiden bei Rangers-Fans und Eintracht-Fans, wer jetzt hier das Spiel verloren hat. Also du konntest es nicht ablesen. Wer ist jetzt hier gerade fertiger? So, alle waren in irgendeiner Art und Weise ziemlich ciao. Das waren sehr intensive Gefühle, die kann ich auch noch nachvollziehen, weil das hat mit der Angst angefangen während dem Spiel, das war mit dieser dieses Unglauben, den du hattest. Dann diese Rührung, diese Freude, diese Überforderung, das waren sehr intensive 2 Tage, weil diese wirkliche Freude darüber kam erst am nächsten Tag, als man dann in Frankfurt gelandet ist, raus. Du kamst in Frankfurt an, hast gemerkt, die ganze Stadt ist draußen, jedem bedeutet das was, du hast noch Leute getroffen, die du am Spiel nicht gesehen hattest. Das war pure Freude, weil du wusstest ja, jetzt ist es sicher. Du wusstest zwar, jetzt kann nichts mehr passieren. So, das ist so, ich habe zwar auch heute noch, wenn ich das Elfmeterschießen mir angucke, habe ich immer noch Angst, dass er den Ball daneben schießt. Sag ich also so. Ich denke mir so, Alter. So. Oder diese Szene mit Trapp, wo er den Ball noch hält und Jakic den Ball über die Latte. Das kann ich mir immer noch nicht angucken. Da gibt es auch so viele Storys drum. Ich glaube nämlich, dass der Ball im Aus war. Die Flanke von Glasgow, wo Trapp diese Riesenparade macht. Ich glaube, der Ball war im Aus. Und ich stelle mir so oft vor, was passiert wäre, wenn dieser Ball reingeht. Das Tor wird gegeben, der Eintracht gewinnt nicht den Europapokal und du findest im Nachhinein raus, dass der Ball im Aus war und der VAR nicht eingegriffen hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich wäre ein sehr verbitterter Mensch gewesen. Noch verbitterter. So, ich wäre wirklich, weiß ich nicht.
Ja, das Gute ist, dass ja der VR nicht in Köln sitzt, ja. Und auch kein Leverkusen-Fan ist oder Union Berlin-Fan und so. Deswegen, da hatten wir echt Glück.
Ich finde trotzdem, ich merke, wenn ich an dieses Ereignis denke, dass da sehr viele verschiedene Emotionen eine Rolle gespielt haben, die ich mich noch einfühlen kann. Also ich kann das immer noch, ich weiß noch, okay, da, wow und so und.
Aber ja, ich meine, das ist ja der Proof, dass das für dich eine so hochemotionale Geschichte ist. Wie geil. Also ich meine, also da kann zum Beispiel, also jeder Verein kann sich Phone schreiben, wenn er solche Bands hat. Sorry, aber das ist einfach, ich finde das großartig.
Chris, wir sind doch die geilsten. Also
sorry,
jetzt einfach mal so sagen, wir sind doch die geilsten Fans. Also sorry, also. Es ist einfach so.
Mein Verein ist immer noch der FCK, sorry.
Ja, aber ich, ehrlich, FCK hat ja auch solche Fans. Also ich glaube, dass die Szenen nicht großartig anders gewesen wären, wenn Kaiserslautern auch frei gewinnen würde. Da hast du mit Sicherheit auch sehr viele Leute, die sehr viele Emotionen zeigen, weil ihnen das viel bedeutet. Also, aber es ist gut, wichtig, was du sagst, weil im Endeffekt ist das, was das auch ausmacht. Weil es bringt mir ja nichts, wenn es mir alleine viel bedeutet und dann schreie ich in einen leeren Raum, sondern du, genau was du sagst, dass da viele Leute sind, wo du weißt, das bedeutet denen was. Und du kannst dich Freude mit denen teilen. Du kannst dich für ihn freuen und sehen, was macht das mit dem, was macht das mit dem. Und das war, wie gesagt, der Klimax dann, als du in Frankfurt kam, als du gemerkt hast, das bedeutet der ganzen Stadt die Welt. Mm. So jeder, da war Omas, Kinder, alles Mögliche, Frankfurt, international, alle waren da, also ist egal. Und jeder hat auf seine Art und Weise dieses Ereignis genossen und die Mannschaft fährt mit dem Pokal durch die Stadt. Das waren einfach wahnsinnige Bilder.
Lass dich nicht unterkriegen, greif nach den Sternen. Ist eine Textpassage. Gab es denn mal so Momente, wo du gedacht hast, oh Mann, jetzt bin ich aber echt am Boden, ey. Und oh Gott, wie komme ich da wieder raus?
Gab es viele. Also wie gesagt, als ich die Ausbildung abgebrochen habe damals, habe ich wirklich irgendwie gedacht, boah, Alter, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann hat man ja in diesen Situationen auch so Momente, wo du dann wirklich denkst, okay, das war's jetzt. So, ich muss jetzt irgendeinen Bullshit machen, ich hab's nicht hinbekommen und Freunde von mir sind schon fertig studiert, manche haben sogar schon Kinder bekommen, dass du irgendwie so das Gefühl hast, irgendwie geht gar nichts mehr. So, das sind Momente, wo man wirklich dieses Gefühl hat und dann, ja, Ich konnte mich dann in dem Moment auch da nicht rausziehen. Also ich hatte auch wirklich so ein paar Monate, wo ich wirklich in so einer Dunkelheit war. Aber dann kommen irgendwelche Ereignisse, wo es halt wieder weitergeht.
Wer
Und
hilft
dann,
dir, wenn du in der Dunkelheit bist?
ehrlich gesagt,
Menschen?
bei diesen Dingen kann ich mir meistens nur selber helfen. Also klar, es ist wichtig, Leute um sich zu haben, Familie, Freunde. Aber ich glaube, das hilft nur bedingt. So, also ich habe das halt gemerkt, wenn ich in so Phasen bin, wenn Leute dann mit mir sprechen wollen oder mich aufmuntern oder. Manchmal hat das sogar kontraproduktive Wirkung, wenn dir es nicht gut geht und du merkst auch, dass Leute merken, dass es dir nicht gut geht, du behandelst dich dann dementsprechend und das verstärkt dann dieses Gefühl so ein
Dieses
bisschen. So.
Oi-Oi und
Ja,
Aha.
nicht mal dieses Oi-Oi, sondern das macht die Situation, dass es dir scheiße geht, halt noch realer. Weil du denkst, ja, so, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, also ich persönlich kann mich da nur alleine rauskämpfen, hab verschiedene Methoden irgendwie, Sport machen oder keine Ahnung, auch
Gibt's
blöde
Routinen?
Methoden.
Gibt's
Was?
Routinen bei dir? Gewohnheiten, wo du sagst, okay, die bringen mich wieder. Also die, so, keine Ahnung, irgendwelche coolen Sprüche morgen früh, bevor du aufstehst oder so, wo du sagst, Chaka, ja, du schaffst es oder so, und dann bist du da. Gibt es irgendwelche Gewohnheiten, Routinen, wo du sagst, hey, das brauche ich?
Ich habe mir welche angewöhnt, das ist aber auch noch nicht so lange. Also ich habe mir welche angewöhnt zu sagen, okay, wenn ich irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, ich gerade aus der Spur, Sport ist wichtig. Was bei mir das Wichtigste ist, ist Struktur. So, ich brauche Struktur, wenn ich weiß, ich habe das und das zu tun und mir tut das und das gut, dann probiere ich mich wieder in so eine Struktur reinzubringen. Ich habe aber auch mit Sicherheit Mechanismen, die nicht so gut sind. So, wenn ich weiß, boah, ich bin richtig gestresst und ich habe keinen Bock, dann gehe ich auch manchmal ein bisschen zu lange feiern als Ventil, was dann auch Nachteile in anderen Bereichen hat, wo du dann auch wieder die Waage halten musst. So, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie sagen kann, ja, geil. Ich habe das Patentrezept, ich muss nur das und das machen, dann geht's wieder, sondern das ist ein Mix aus vielen verschiedenen Sachen. Aber ich glaube, das Übergeordnete ist bei mir so eine Struktur, was Ernährung, Sport und ja, so Termine betrifft. Also ich habe es mir irgendwann antrainiert zu sagen, ich habe eine Struktur in meinem Leben, ich habe einen Kalender, ich arbeite Dinge ab, dann vergesse ich nichts und bla bla bla. Aber auch da gerate ich mal raus, sag ich mal.
Also bei mir ist Struktur tatsächlich, deine Struktur ist bei mir der Familienakku. Ja, also wenn ich meine drei Girls zu Hause, bestehend aus zwei Teenie-Pubertieren und einer wundervollen Frau, mit der ich schon seit 22 Jahren zusammen bin und viele Abstiege, Aufstiege erlebt habe. Ja, aber fußballtechnisch jetzt. Also nicht von der Frau.
Ja,
Also das war alles gut. Ja. Aber sie fand immer Maurizio Gaudino so toll, und habe ich gesagt, Schatz, das, sorry, das kriege ich nicht hin. Ja, also sorry, das kriege ich nicht hin. Ja, und das ist mein Akku. Also das ist tatsächlich meine Base, die mich dann wieder, wenn ich auch mal von der Arbeit nach Hause komme und sage, oh Gott, das war ein crazy after Tag, so viele Erlebnisse gehabt, und die holen mich runter, und das ist cool. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, Fußball, ja, ich kann so wundervoll den
ja.
Fernseher hier und da anbrüllen, und meine Töchter spielen ja auch Fußball. Leider nicht bei der Eintracht, sondern, ja, leider Hoffenheim, ja. Ja, was? Ich kann es nicht ändern.
Digga, ich leg auf jetzt.
Ich kann es nicht ändern. Ich kann
Lass
es nur
uns wissen,
wissen, wenn
kannst du es
FCK
ändern?
reden.
Kannst du dich doch abmelden? Kannst du nicht ändern? Als wären die vom Staat eingezogen worden. Also, kannst du ja nicht ändern. Dann kam einmal der Brief nach Hause, ihr müsst den Hoffenheim spielen. Was soll ich eigentlich machen? Im Vorgang kann ich nicht eingreifen, Leute.
Jetzt bin ich durch,
Tu das deinen
ne?
Kindern nicht an. Hol die Kinder da raus. Rufs Jugendamt an, Alter.
Ah, ich wusste, es wird herrlich, es wird herrlich. Du, ich habe hier verschiedene Kartenfarben. Du darfst meine Karte ziehen. Sagst mir einfach eine Farbe.
Rot.
Rot. Okay. Das ist eine sehr schöne Farbe, ist eine sehr schöne Kategorie. Die Kategorie heißt Mein Herz. Und deine Frage? Ein Mensch, der für mich immer wichtig bleiben wird.
Ah. Hab mich die ganze Zeit schon gefragt, um was geht dieser Podcast, um was geht diese Sendung hier? Jetzt sind wir hier schon, keine Ahnung, 20, 30 Minuten drin und ich weiß immer noch nicht. Es ist auf jeden Fall sehr viel Verschiedenes, sehr, sehr cool. Ich würde hier meine Großmutter nennen,
Das ist
tatsächlich.
ein Ritterschlag im Übrigen. Also, deine Großmutter.
Tatsächlich meine Großmutter. Die ist, als ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 11, 12 ist sie verstorben, aber ich habe noch sehr intensive Erinnerungen an sie. Und ja, die wird für mich immer wichtig bleiben, weil ich von ihr gewisse Dinge irgendwie habe, die ich auch heute noch so befolge und die heute noch wichtig für mich sind und wo ich auch immer wieder dran denke, in gewissen Situationen, die ich erlebe, würde ich gerne, dass sie noch da ist und das erlebe, weil ich wüsste, das freut sie jetzt oder das ärgert sie oder da hätte sie auch gesagt, boah, was hast du denn da wieder gemacht oder so. Also so ein bisschen diesen Kompass, den man als Mensch so hat, da würde ich meine Großmutter tatsächlich zählen. Die wird immer wichtig für mich bleiben. Wie gesagt, die war jetzt nicht so lange da in meinem Leben, aber so diese ersten Jahre mit ihr waren schon sehr, sehr wichtig, weil das auch für mich diejenige war, wenn es mir schlecht ging, bin ich zu ihr. Und ich habe auch viele Werte, die ich heute habe und auch viele Dinge, die ich mache von ihr. So meine Großmutter, die hat früher Gastronomie betrieben, die war immer gerne feiern und die war immer gerne draußen und die war immer gerne unter Menschen. So, das habe ich auch von ihr, so verschiedene Leute. Und ja, so, und weil im Endeffekt meine Großmutter, glaube ich, die erste war, die mir so ein bisschen Struktur gegeben hat. So, die hat immer darauf geachtet, dass ich einigermaßen gut aussehe, so was Klamotten betrifft, dass ich ein Pausenbrot habe und bla 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 bla, so ein bisschen so eine Konstante gewesen auf jeden Fall. Deswegen würde ich diese Frage so beantworten.
Da hast du ganz viel gemeinsam mit mir. Ich bin ja auch Gastronomiekind. Ich bin auch in der Gastronomie groß geworden, als so kleiner Bub. In Darmstadt hatten wir die Ratskrone, da hab ich Teller mitgewaschen hinten und so als kleiner Jugendlicher dann so Bierchen mit an Tisch gebracht und so ganz, ganz urig. Und tatsächlich die zweite Gemeinsamkeit, die wir haben, ist auch tatsächlich, ich hätte wahrscheinlich auch gesagt Oma, ja, weil ich mich einfach an wundervolle Michael Stich und Boris Becker Matches erinnern kann, weil sie so unwahrscheinlicher Tennisfan gewesen ist und wir, wenn wir gekommen sind, saßen wir immer irgendwie beim Tennis und haben über Tennis philosophiert und mit ganz, ganz vielen auch Tipps und Ratschlägen vor jedem Erfolg ist erstmal ein bisschen Schweiß angesetzt und sowas und da bin ich auch sehr stolz drauf. Chris, willst du noch oder darf ich noch eine Karte machen?
Mach ruhig.
Okay, kommt noch eine Karte?
Türkis.
Türkis ist jetzt das hier wahrscheinlich, oder?
Ja, das hier, ja. So wie meine Terrier.
Ne? Ja gut, Schule brauche ich nicht fragen, aber Job? Wenn mir alle Berufe offen stünden, würde ich...
Also, Privatier werden.
Was?
Privatier würde ich werden. Wenn mir alle Berufe offen stünden, die es so gibt, dann würde ich nichts machen wollen.
Okay.
Ganz
okay.
Klar.
Okay.
So, da haben wir was gemeinsam.
Ich wollte gerade sagen, der
Kasten. Also wirklich.
Sehr geil, sehr geil.
Letzte
Pass auf, aber Christoph, warte kurz. Ja. Basti hat gefragt, er hat noch nicht rausgefunden, was es in diesem Podcast geht. Wir müssen das aufklären, das ist wichtig. Es geht bei uns tatsächlich um die Alltagshelden. Leute, die mit dem, was sie tun, in allererster Linie natürlich, also uns inspirieren, aber eben tausende, zig andere Menschen um sich herum. Und jeder von uns hat so quasi seine Top 10 an Leute irgendwie in so einen Pott geworfen, wo wir gesagt haben, okay, die funken wir als allererstes an und die bitten wir zum Tanz. Und da warst du halt eben auch mit dabei. Einfach weil wir gesagt haben, so ey, das müssen Leute sein, die wirklich, die uns bewegt haben in irgendeiner Form. Ne? Im Herzen, mit dem, was sie tun. Bei Christoph ist halt eben die Eintracht, ja, und das ist ganz eng. Und aber nur, dass du weißt, es geht um Alltagshelden. Also Leute, okay, die wirklich durch das, was sie tun, da draußen den Alltag von anderen Menschen zu einem geileren Alltag machen.
Und wir verbinden dann.
Ich fühle mich sehr geehrt dann dadurch.
Bitte.
Weil bei dir unten mit deinen Karten und mit deinem Hintergrund könnte das ja auch ein Gaming-Stream sein und du sagst, komm, nimm die Karte.
Ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen verrückt und kreativ und
aber das sieht cool aus, ich feiere das. Also das ist, okay. Wie kriege ich das? Kann ich das auch hier haben irgendwie? Oder?
Also wir können das basteln für dich. Wirklich?
Da komme ich nochmal auf dich zu.
Wir können das basteln für dich. Letzte Karte. Mhm. Ja? Letzte Karte.
Letzte Karte, lila.
Lila, okay. Träume und Wünsche.
Ich habe gelesen, trinken und Wünsche.
Ja, das ist auch gut. Das machen wir später. Ja. So soll mein Leben in 3 Jahren aussehen.
Boah, ich bin keiner, der so weit vorausdenkt. Das habe ich mir durch das, was ich mache und wie es entstanden ist, was ich vorhin erzählt habe, abgewöhnt, zu denken, boah, in 5 Jahren das, weil hättest du mir vor 3 Jahren gesagt, was jetzt ist, hätte ich es dir auch nicht geglaubt und so weiter. Deswegen, vielleicht würde ich sogar unterschreiben, wenn alles gleich ist. Wenn alles gleich ist, wenn mit meiner Freundin, mit meiner Familie, mit meinen Katzen, mit meinem Job, mit der Eintracht, wenn das einfach gleich bleibt. Also so dieses, jetzt brauche ich noch irgendwas, weiß ich nicht. Also ich feier
Champions League? Champions League?
gut, Eintracht-wise können wir dann nochmal gesondert drüber sprechen, aber
So für dich als Mensch.
was mich betrifft, bin ich so zufrieden, dass ich sagen würde, ey, wenn es in 3 Jahren immer noch so ist, wie es gerade ist, dann freue ich mich auch. So, also dann freue ich mich auch, weil ich mache die Sachen, die ich mache, gerne. Und das Einzige, was ich in 3 Jahren vielleicht endlich mal in den Griff kriegen sollte, ist wirklich regelmäßig Sport zu machen, um mich gesund zu ernähren, weil da bin ich irgendwie so jemand. Also ich schaffe das dann 3 Monate geil und dann lasse ich wieder nach, weil ich zufrieden bin und denke mir so, ja, jetzt hast du es ja gut geschafft, ab zu Five Guys und so, bla bla. Und dann gehst du hier und mal da, ach komm, Gummibärchen und dies und das und Ananas. Also einzige, weil es wird halt immer wichtiger und so älter man wird, umso wichtiger wird das. So, also das ist, umso älter man wird, umso wichtiger wird es halt, Sport zu machen. Dann tut der Rücken hier weh, dann tut das weh, dann dies und das. Also wenn ich dem Basti jetzt was raten könnte, dann würde ich sagen, Digga, mach mal 3 Jahre ununterbrochen Sport und ernähr dich gut, dann wirst du dich freuen. Aber das habe ich auch in einem Monat schon wieder vergessen.
Er ist so ehrlich, das ist so schön.
Das ist ein richtig
Was
geiles
ist so,
Gefühl.
Alter, dann? Nein, das ist so, dann sitzt du da. Ich war jetzt am Wochenende in Berlin, so. Dann denkst du so, gut, was mache ich da? Ich gehe ein bisschen aus, gehe fein was essen, bla bla, ja was? Ich gehe am Freitagsabend exzessiv feiern, dann haue ich mir am Sonntag L'Osteria rein, dann esse ich in der Loge von Union Berlin noch den ganzen Dreck, komme nach Hause und denke mir, jo, das hat aber gut geklappt. Ja, es ist so ein bisschen. Ich habe eine sehr große Schwäche für Süßigkeiten. Und da, es ist wirklich schwierig. Und das ist so ein Thema, was ich aktuell echt mit mir rumtrage. Da auch wieder, wie wir es vorhin hatten, eine Balance zu finden. So eine Balance zu finden, das nicht komplett sein zu lassen, weil das habe ich mal gemacht. 3 Monate nicht getrunken, nicht gefeiert, kein ungesundes Essen. Unfassbar geil ging es mir da auch nicht. So, also weißt du, man muss da irgendwie so ein bisschen,
Balance.
muss eine Balance
Also
finden,
für
ja.
die Jugendlichen, die eventuell zuhören, ja, Alkohol ist scheiße. Ja, und Rauchen auch. Aber macht doch, was er wollt. Was soll ich dazu
Boah,
sagen?
lässt er mich in die Falle laufen. Vorhin, bevor wir aufgezeichnet haben, sagt er, mach was du willst, geh nur mal tätig sein, bla bla bla.
Pass auf, gleich zieht er sich die VfB-Kappe auf.
Nach der Zeit, jetzt fängst du nach der Zeit an, ja, liebe Kinder. Leute.
Basti, wenn du der Welt da draußen noch was sagen möchtest, weil wir tatsächlich am Ende sind, was ist das?
Ja, das ändert sich jetzt. Raucht nicht, trinkt nicht, esst keine ungesunden Sachen.
Das noch, ja.
Wenn ich der Welt was sagen dürfte, was alle hören würden, theoretisch würde ich sagen, Leute, beruhigt euch. Bitte. Beruhigt euch. Bitte. Versucht zumindest. Beruhigt euch und versucht nicht bei allem eine Meinung zu haben. Gebt zu, wenn ihr es nicht wisst. Auch wichtig. Und versucht euch ein bisschen weniger abzufacken.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Alles gesagt.
Außer unser Motivationssnack noch, den wir ja jedes Mal nach dem Gast auch sagen. Mein Motivationssnack, ein Trainer ist nur so gut wie sein letztes Spiel, hat mal gesagt, ein sehr, sehr toller Mensch, Jörg Berger. Ja,
Guter Mann.
guter Mann. In diesem Sinne sage ich, let's fets, ihr Lieben da draußen, das war's. Das war Basti Red. Das war total cool. Vielen lieben Dank. Chris sagt jetzt auch noch Tschüss.
Ich sag auch noch Tschüss. Ich sag immer, Liebe geht
Sag auch noch schön.
raus. Schicke ich
Ciao.
euch allen. Und Basti sagt
Ciao.
Ciao.
Call the crib saying I'm the same hood. It's all good. And if you don't know, now you know.